Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Ja, manchmal setzt das Gehirn einfach aus. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 207. Folge zu Verkocht und Abgedreht. Zum Fragenspezial Teil 2025. Teil 2 2025. Mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel. Guten Tag.
Ja, ich muss jetzt, ich bei mir hat das Gesicht, ne, bei mir das Gehirn auch ausgesetzt. Deswegen habe ich Mühe zu folgen.
Dein Hirn hat vor allen Dingen schon im Vorfeld ausgesetzt, weil man muss dazu sagen, um hier in die neue Folge reinzustarten, gibt es immer so einen kleinen Teil, bevor die Aufnahme hier wirklich über den Sender geht, nämlich wo wir uns guten Tag sagen, so im Privat und quasi beide auf den Aufnahmeknopf drücken. Und damit man das nachher dann schön zusammen synchronisieren kann, zählt immer einer rückwärts, der andere zählt mit, damit man das nachher so stimmenmäßig übereinander legen kann. Und das ist eigentlich relativ einfach, man zählt von 5 zurück, dabei hat Recki sich verzählt. und wir mussten nochmal anfangen, naja.
Ja, ich bin da hängen geblieben. Das ist nicht einfach, rückwärts ist schwierig.
Nee, ist ja eben, manchmal weiß man ja auch nicht.
Und vielleicht liegt es ja auch am Cholesterinspiegel wegen der Eier.
Jetzt komm ich nicht schon wieder mit der Eiergeschichte, hast du da jetzt neue Sachen rausgefunden?
Ja, wusstest du?
Aber ich habe einen Tipp der Woche mit. Naja, nein, wie lange ist es her? 2 Wochen haben wir mit dem Fragenspezial, Donnerstag Fragenspezial angefangen, sind ja nicht zu Ende gekommen. Wir wollten es endlich jetzt mal zu Ende führen, damit hier nicht immer nur Fragen auf den Tisch kommen, sondern damit Fragen auch mal beantwortet werden.
Genau, genau.
Alltag muss jetzt auch mal warten. Komm, wir legen direkt los. Haben wir eine Frage, die schon gestellt wurde, die noch nicht beantwortet wurde? Nee, weiß ich nicht, ne?
Ich glaube nicht, ne. Nee.
So, komm, dann hau ich direkt raus.
Ja.
Ich habe hier eine Frage bekommen, wo es heißt, da es um Kochen geht, denke ich, die ist an dich gemeint. Hast du Tipps für Kochen mit wenig Geld?
Ist eine schwierige Frage.
Ja.
Jein. Ich weiß nicht, ob das für jemanden mit wenig Geld, und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann mal wenig Geld hatte. Ich weiß nicht, ob das für jemanden, der keine Kohle hat, klar ist, dass es günstiger ist, alles selbst von Grund auf zu kochen, als irgendein halbfertiges oder fertiges Produkt zu kaufen.
Boah, da würde ich jetzt mal ganz kurz sagen, zwischensagen, weiß ich nicht. Kommt super drauf an.
Kommt super drauf an.
Wenn du jetzt richtig gute Produkte und Obst und Gemüse einkaufen möchtest oder sogar Fleisch, würde ich jetzt mal dagegen halten und sagen, das ist teurer, als billige Fertigscheiße zu kaufen.
Ja, es kommt wirklich drauf an. Also eine Pizza selber zu backen, ist womöglich teurer als eine billige TK-Pizza aus dem Discounter zu kaufen.
Warte mal, kann ich ja mal ganz kurz versuchen zu rechnen, weil ich mache ja sehr regelmäßig Pizza von der Pika auf selber. Nee, nicht um. Also da tatsächlich, wie viel kostet eine TK-Pizza?
Ist schon teuer geworden. Nichts mehr. Ne? Nichts mehr. Also ich habe mich selber gewundert, wie günstig die sind. Also irgendwie hier so eine Standard-TK, No-Name, die kostet keine 2 Euro.
Ja gut, das kann sein. Aber ich glaube, so die Markenpizzen, die kosten schon so Richtung 3,50, 4 Euro. Ich glaube, da bist du schon. Das weiß ich jetzt nicht. Aber also der Wareneinsatz wirklich bei, wenn du so Pizza selber machst und das vernünftig belegst, ne? Du brauchst für eine Pizza brauchst du einen halben Mozzarella. Also von so einer Mozzarella-Kugel brauchst du schon eine halbe Kugel.
Ja.
Wie viel kostet so ein Mozzarella? Der kostet bestimmt schon ein vernünftiger
Einzelkugel. Ich glaube, der kostet mehr als eine billige Tiefkühlpizza.
Nee, ja, aber nee. Nicht, glaube ich, nee. Obwohl, ich glaube, der Bio von Aldi kostet 1,99.
Okay, okay.
Aber trotzdem, da bist du ja schon bei 1 Euro nur bei dem Käse. Mhm. Teig ist verschwindend gering, ehrlich gesagt, weil das ist ja wirklich nur das Mehl, da kommt man relativ weit mit. Wenn man eine vernünftige Tomatensauce, eine vernünftige Dosentomate kostet ja schon Geld.
Ja.
Plus Belag, also ich würde mal sagen, bei 3 Euro bist du da schon bei einer Pizza. Plus Energie.
Plus Energie. Du kommst vielleicht mit dem, was du im, also wenn du, sagen wir mal, billige Passata aus dem Tetrapack beim Discounter, der günstigste Käse zum selber reiben, Mehl, Hefe, Wasser kostet fast nichts.
Mhm.
Eine Paprika oder zwei und ein paar Scheiben Salami. Du kommst wahrscheinlich weiter mit den Produkten, die du selber kaufst, als eine Tiefkühlpizza.
Das heißt, so, das ist nämlich genau der Punkt. Du kommst weiter.
Ja.
Die Frage ist, ob das viel billiger ist, wenn man jetzt für eine Person kocht. Weil für du hast eine ja immer,
Person ist es echt schwierig.
Weil das ist ja immer, das ist ja immer genau der Punkt, weil dann hast du von einem ja immer zu viel. Und selbst wenn es die Möglichkeit gibt, Produkte in kleineren Mengen dann irgendwie schon vorgeschnitten oder so in Tüte zu kaufen, dann sind die verhältnismäßig teurer.
Ja, das ist richtig. Für eine vierköpfige Familie hingegen ist das garantiert günstiger, alles selber von Grund auf zu basteln.
Ja, ja, definitiv. Um jetzt mal auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen mit dem Tipps für Kochen mit wenig Geld. Es gibt doch, ich weiß nicht, es gibt so eine Kochsendung, die läuft nicht auf einem der Hauptprivatsender, sondern es gibt die Privatsender mehr mittlerweile auch alle diese Neben, diese Spartensender noch. Es gibt irgendwo gibt's eine Kochsendung, da ist das Ziel, ich weiß gar nicht, ob das vordefiniert ist, mit, dass die nur 5 Euro immer ausgeben können oder wie da die Idee ist. Also es geht auf jeden Fall darum, wer am Ende des Tages günstiger ist in der Umsetzung des Gerichtes. Und das ist, ich hab da immer mal reingeguckt und das ist echt gar nicht so einfach und die Gerichte sind dann auch entsprechend. Ne?
Ja.
Du kommst da nicht so einfach günstig weg, ist so.
Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch kein Trost für jemanden, der keine Kohle hat, aber du kannst zumindest, was Europa angeht, nirgendwo günstiger Lebensmittel kaufen als bei uns.
Ist das so?
Ja, auch im Verhältnis zum Einkommen.
Boah, das ist schon hart, weil ich habe letztens, ich würde wirklich sagen, meinen Einkaufswagenrekord gebrochen. Im Sinne von, ich habe den Einkaufswagen zur Kasse geschoben, übers Band gezerrt und dann stand da eine Zahl auf dem Display, die habe ich, glaube ich, noch so in der Form noch nie gesehen. Für einen normalen, bestimmt, als ich mal für eine Party eingekauft habe oder so. Aber für einen normalen Einkauf habe ich diese Zahl, oder so einen Wocheneinkauf habe ich diese Zahl noch nicht gesehen. Und ich war sehr überrascht.
Ich habe gestern noch im Radio gehört, dass während die Inflation insgesamt in Deutschland auf also praktisch 2% runtergegangen ist, liegt die bei Lebensmitteln im Durchschnitt immer noch bei 3%. Und das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, es gibt Produkte, die sind bis heute doppelt und dreimal so teuer wie noch vor der Inflation, vor 2 Jahren.
Würde mir jetzt gerade speziell keins einfallen.
Ja, Mehl zum Beispiel. Mehl ist bestimmt doppelt so teuer wie noch vor 2 Jahren.
Ja, aber gut, das ist aber jetzt auch so ein Produkt, ne? Wie oft kauft man Mehl?
Ja, das ist ein Grundnahrungsmittel, ne?
Ja, aber jetzt, wenn man jetzt mal die Pizza, die ich mache, die ich eben erwähnt habe, rauslasse, weil da kaufe ich spezielles Mehl für, was ich sogar im Internet bestelle, weil ich das von so einer ganzen bestimmten Mühle aus Italien haben möchte. Aber tatsächlich ist das, tatsächlich deswegen bestelle ich es im Internet, weil es billiger ist als ein gutes Pizzamehl aus dem Supermarkt.
Ja.
Aber ansonsten, wie oft kauft man so ein 405er Mehl, was man dann mal so braucht, um eine Soße anzudicken? Also ich würde mal sagen, einmal im Jahr maximal.
Ich kaufe das natürlich säckeweise. Aber das ist tatsächlich auch im 25-Kilo-Sack nicht günstiger als im 1-Kilo-Säckchen vom Discounter. Mhm. Zucker ist sehr teuer geworden. Gemüse ist im Verhältnis zu noch vor 2 Jahren, also vor inflationären Zeiten, in Teilen extrem teuer.
Und Sicherheit, ja.
Das wird sich so schnell auch nicht mehr legen. Also deshalb, es ist nicht einfacher geworden, sich günstig zu ernähren. Und wenn man dann noch bedenkt, okay, in Deutschland sind die Lebensmittelpreise noch verhältnismäßig günstig im Vergleich zu fast allen anderen europäischen Ländern. Nur lebt man hier zum Beispiel besonders teuer, was Miete und Nebenkosten angeht.
Ja, und selbst das ist kein Trost für Leute, die kein Geld haben, weil genau. Guck dir mal Mieten und Nebenkosten an.
Ja.
Darf ich mal einen Vorschlag machen, um die Frage zu beantworten, was vielleicht ein Tipp wäre? Den versuche ich mir selber auch immer hinter die Ohren zu schreiben.
Ja.
Ich schaff's echt oft nicht, meinen eigenen Willen da selber einzuhalten, aber es ist wahnsinnig viel, viel günstiger, wenn man zum Beispiel seinen Wochenessensplan plant. Mhm.
Ja, da ist was dran.
Die ganze Woche vorausplanen und für eine ganze Woche zum Beispiel einkaufen gehen oder dann nur in 2 Etappen frische Sachen dazu kaufen. Aber von vornherein wissen, was man macht, um halt, was du nämlich eben sagtest, diese Überhangprodukte zu nutzen.
Ja.
Wenn von dem Sack Kartoffeln was überbleibt, damit man das dann da und da noch benutzen kann und nicht in 10 Tagen wegschmeißt, wenn die schon grüne Stellen bekommen haben.
Es wird tatsächlich sehr viel weggeschmissen, das stimmt.
Ja, klar. Also das ist ja, das ist auf jeden Fall so. Und das wird umso schlimmer, indem du dir jeden Mittag die Frage stellst, was esse ich denn heute Abend?
Ja, und dann mit Hunger auch nur einkaufen gehst.
Ja, klar. Also klar, und das macht die Sache dann ja noch schlimmer, davon mal abgesehen. Also du bist nur nicht ungeplant einkaufen, sondern du bist dann auch noch ungeplant hungrig und kaufst auch noch Scheiße, die du sonst nicht kaufen würdest.
Genau.
Das heißt, der erste Ansatz wäre erstmal einen vernünftigen Wochenplan machen. Mhm. Was isst man? Ich weiß, und das habe ich gerade einleitend gesagt, es ist nahezu unmöglich, finde ich, und kompliziert, aber das wäre der erste Gang.
Ich habe das in der Corona-Zeit auch gelernt, das zu machen, als das Restaurant geschlossen war und ich quasi privat zu Hause gekocht habe. Da habe ich tatsächlich gelernt, mal für eine ganze Woche aufzuschreiben, was ich einkaufe. Habe ich vorher nie drüber nachgedacht.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich da gelernt, jeden Tag in den Supermarkt zu gehen, um vor die Tür zu kommen.
Um mal was zu erleben.
Ja. Auch schon wieder Brot vergessen. So. Ja. Schwierig zu beantworten. Oder halt weniger essen.
Ja, weniger essen. Nee, leider ist tatsächlich aber das Gegenteil der Fall. Denn Leute, die, sagen wir mal, am unteren Ende der Einkommensskala sind, ernähren sich oft schlecht und kalorienreich und zu reichhaltig.
Aber das ist ja, was ich ganz zu Anfang sagte. Es ist verlockend, billig und schlecht einzukaufen, weil es auf den ersten Blick billig ist.
Es scheint billig zu sein, genau.
Ja. Also wenn du da so ein Gericht hast und das kostet 4 Euro, denkst du, ja, ist ja nicht viel, wenn ich jetzt alles einzeln kaufe. Mhm. Aber wenn das hochrechnest, und damit bleibt es ja nicht, sondern du isst ja das, und weil es dann bei so einem Gericht dann auch zu wenig ist, dann isst du ja noch eine Tafel Schokolade dabei und das und das und das und das.
Mhm. Ja, es ist schwierig, Ach ja, ich habe hier eine Frage an Daniel. Was gibt's Neues aus dem Stefan Raab-Universum? Es wird ja in letzter Zeit, oder er wird ja in letzter Zeit stark kritisiert, und da gibt's ja wohl auch Ärger mit dem Sender.
Was hast du denn da gehört? Nee, meine ich jetzt wirklich, was heißt denn Ärger mit dem Sender?
Also ich persönlich habe gehört, dass ist der irgendwie aus der, ist eine Sendung irgendwie rausgeflogen oder so.
Nee, da ist, bist du oder wer auch immer, wie nennt man das, Überschriften reinfallen? Clickbaiting.
Da bist Clickbaiting.
Nee, das wurde so ein bisschen dargestellt, als wird seine Sendung hier, wie heißt sie, du gewinnst hier nicht die Million. Mhm. Die wird jetzt im Mai kurz ausgesetzt, weil er stattdessen eine ESC-Spezialsendung macht.
Okay.
Und ob da jetzt der Sendeplatz nicht zur Verfügung gestellt wurde oder die das ganz bewusst austauschen, sei jetzt mal dahingestellt, weil das muss man dazu sagen. Jetzt am Mittwoch letzter Woche, Dienstag letzter Woche, Mittwoch letzter Woche, nee, wann kommt's? Hatte Stefan Raab die schlechtesten Quoten seit Beginn des Anfangs. Also es geht ja immer stetig bergab, aber es geht auch mal wieder hoch. Aber letzte Woche war es mal wieder so schlecht wie noch nie.
Wow.
Also ich glaube, mittlerweile sprechen wir teilweise von einem Gesamtpublikum von unter 400.000. Also noch nicht mehr in der Zielgruppe gerechnet, sondern Gesamtpublikum, was auf so einen Abend unter der Woche wirklich, das ist, bei anderen Sendern würde man sagen, das ist sendungsgefährdend und die Sendung wäre weg. Aber, wie ich schon mal lang und breit erzählt habe, wurde so viel Geld in die Hoheit Stefan Raab reingesteckt. So einfach kann man so eine Entscheidung da jetzt auch nicht rückgängig machen. Ne? Mhm. Deswegen, also, wenn du eine Fernsehsendung hast oder sogar teilweise bei fiktionalen Formaten, wenn es irgendwann von irgendeiner Sendung die Promi-Ausgabe gibt, mhm, also sprich, wenn diese Sendung mit Promis gemacht wird oder Promis eingeladen werden oder so, dann versucht man der schlechten Sendung nochmal so einen Kick zu geben, weil es dann jetzt Promis machen oder so.
Ja.
Ja, seit, ich glaube, vor 3 Wochen oder so gab es die erste Du gewinnst hier nicht die Million Promi-Spezialsendung. Die wieder erwartend auch einfach überhaupt nicht gut war, weil das Sendungskonzept wird nicht besser, wenn man da komische Promis einlädt. Also das ganze Sendungskonzept, also es macht es einfach nicht besser.
Tja.
Es funktioniert einfach nicht.
Hm. Hat er noch andere Eisen im Feuer, oder? Jetzt ESC natürlich. ESC ist jetzt sein Ding, aber.
Nee, jetzt aktuell glaube ich nicht. Also man hat ja Sachen erwartet, aber irgendwie jetzt, also bisher nicht.
Und was machen diese ganzen Leute, die er abgeworben hat aus der ganzen TV-Branche?
Naja, es gibt ja, also neben dieser Hauptsendung am Mittwoch gibt es ja noch, lief jetzt auch, glaube ich, schon mal, diese Pokernacht.
Ach so.
Hatte der doch früher hieß das die TV-Total-Pokernacht. Dann ist das ja jetzt vor Jahren dann, das hat Sebastian Puffpaff mit TV-Total nicht übernommen, wurde dann aber von Joko und Klaas quasi so ein bisschen das Sendungskonzept übernommen. Heißt dann Duell um die Geld. Mhm. Und jetzt im Prinzip genau die gleiche Sendung macht Raab dann jetzt nochmal bei RTL
dann, mein Gott,
in so einer Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes. Also das, ja, also das läuft auch, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich mich überhaupt noch nicht mal erkundigt, wie das irgendwie lief, weil es auch überhaupt gar nicht groß in der Presse war. Also ich glaube, so groß der Knall war, wie er gekommen ist, so langsam, leise und still dümpelt er auch wieder weg.
Also war das alles gar nicht so toll, was Herr Raab sich da ausgedacht hat. Bloß weil er früher mal...
Naja, Herr Raab, das ist einmal dahingestellt, der mit seinen Ideen war ja immer gut. Wer in die Scheiße gehauen hat, muss man ganz ehrlich jetzt mal sagen, und ich meine so überhaupt gar nicht gehässig, aber ist in dem Fall der Sender, der da Millionen versenkt hat in eine Idee, in ein Showkonzept, in ein Personenkonzept. Also Raab ist ja immer so eine Ein-Mann-Show-Konzept gewesen. Ob das jetzt TV Total damals selber war, ob das die VOG-WM war, Stockcar, Crash Challenge, ne? Also diese ganzen Turmspringen, diese ganzen Sendungen, die der erfunden hat, war ja eigentlich immer eine Stefan Raab-Personality-Show in einem anderen Umfeld.
Ja, und damals war der auch quasi, was man so ein Household Name nennt. Also jeder kannte ihn, der war überall präsent und das ist aber irgendwie vorbei, ne?
Ja, ja, aber das ist genau dieses Phänomen, warum ein Thomas Gottschalk weggecancelt wird, weil er sich nicht mehr benehmen kann. Ein Didi Hallervorden keine Sketche mehr aufführen darf, weil er sich nicht benehmen kann.
Ja.
Stefan Raab kann sich zwar vielleicht noch benehmen, aber kann seine Art und Weise auch nicht mehr ändern, die er in den Anfang 2000ern geprägt hat. Ja. Leute komisch auf den Arm zu nehmen, was heutzutage jetzt auch nicht mehr witzig ist und man auch nicht mehr so macht und außerdem komplett durcherzählt ist, ne?
Ja.
Also dieses Ein-Mann-Konzept, Show-Konzept mit dem Humor, der dahinter steht und sein Humor ist nun mal sein Humor, wenn man den so nennen darf. Mhm. Dass das nicht mehr funktioniert, wissen wir jetzt schon lange.
Ja.
Aber da jetzt krampfhaft dran festzuhalten, hilft halt auch nicht, weil er bleibt ja eher.
Ist er einer, der nicht einsieht, dass er entweder durch ist oder er sich was Neues ausdenken muss? Es gibt ja auch Leute, die im Fernsehen über Jahrzehnte sich immer wieder neue Konzepte, die auch erfolgreich waren, ausgedacht haben und die nicht rausgekickt werden mussten, weil sie überholt waren.
Naja, ich nehme mir das beste Beispiel jetzt ganz aktuell und genau parallel dazu. Die ProSieben Sat.1 Welt. Ich meine, die haben nun mal ihre Zugpferde Joko und Klaas da. Mhm. Dessen Vertrag hatte ich ja schon mal erzählt, jetzt auch um weitere 5 Jahre merkwürdigerweise verlängert wurde. Mhm. So, und da wurde ja jetzt eigentlich zu Beginn der neuen Staffel Late Night Berlin, also der Late-Night-Sendung von Klaas, sollte eigentlich die neue Sendung kommen. Die erste Sendung war aber einfach nur 10 Minuten lang, weil es in der Sendung hieß, wir brechen jetzt genau an dieser Stelle ab, die Sendung, es kommt keine neue Staffel, weil Late Night, so wie es stattgefunden hat, so wie wir das hier gemacht haben, ist jetzt durcherzählt. So ein bisschen nach dem Motto, wir langweilen uns, ich langweile mich hier in dieser Rolle, in diesem Late Night. Mhm. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, wird nicht mehr gesendet. Natürlich war das alles so ein bisschen eine inszenierte Geschichte, weil jetzt eine Nachfolgesendung kommt. Habe ich tatsächlich, muss ich noch nachgucken, kam jetzt in der Woche die erste Sendung. Das ist ein Verbrauchermagazin quasi. Und das wurde in der Presse vorher angekündigt, dass ich Stern TV mal ganz warm anziehen soll. Die Worte waren sogar noch ein bisschen härter. Ich weiß nicht. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, die Worte waren, Stern TV soll sich als gefickt sehen. Nee, aber so. Und es ist natürlich kein reines Verbrauchermagazin, sondern ist natürlich schon auf Lacher aus. Mhm. Aber das, was ich jetzt schon in der Presse gelesen habe, ist wirklich so hochgefeiert, nämlich genau aus dem Grund, es werden neue Wege gegangen und es werden neue Wege ausprobiert. Ob das jetzt am Ende funktioniert,
ja,
sei mal dahingestellt, aber allein das Standing zu haben, jetzt zu sagen, dieses Showkonzept ist für die nächsten 100 Jahre ausgelegt. Ne? Ich will damit nur sagen, dieses neue Wege gehen ist vielleicht gerade jetzt in der Zeit, wo alles so ein bisschen schneller ist und wo sich das lineare Fernsehen wieder neu erfinden muss, um Streaming, um Social Media Kanäle auch wieder so ein bisschen den Rang abzulaufen, ist man mit alten Kamellen, glaube ich, schlecht bedient, sondern man muss sich neu erfinden, genauso wie du sagtest. Ja, ist so. Mhm.
Ja, ich denke auch, das ist anscheinend auch nicht nur im Fernsehen so. Ich habe hier eine Frage an mich vorliegen.
Wir hätten die Fragen auch vorher mal aufteilen können, dass wir uns die gegenseitig stellen, dass man.
Ja,
aber
Norbert W. 43 aus G fragt.
Und da geht es um Eier und irgendwas mit Cholesterin, glaube ich.
Woher weißt du das? hier wird gefragt, die Gastro leidet immer stärker an Umständen, an denen man nicht viel ändern kann. Wie Mitarbeitermangel, Inflation bei den Lebensmittelpreisen, hatten wir gerade erst, hohe Mindestlöhne, Auflagen der Behörden, äußerst geringe Gewinnspannen etc. Hat die
Gastronomie, nach einem Gastronom.
Ja, jemand, auf jeden Fall jemand, der Ahnung hat. Hat die Gastronomie, wie wir sie kennen und oft lieben, noch eine Zukunft?
Boah, das ist aber eine große Frage für einen sehr kleinen Podcast. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt antwortest.
Meine Frage ist, meine Antwort ist nein. Die Gastronomie, so wie wir sie kennen, hat keine Zukunft.
Meinst du wirklich?
Ja, inzwischen bin ich davon echt überzeugt. Also es wird sich aufteilen auf immer mehr große Ketten, vielleicht auch regionale Ketten. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, winzig kleine Läden, die mit 1 bis 2 Personen betrieben werden können. Dazwischen wird es fast nichts mehr geben. Wenn dann durch Zufall, wenn man irgendwo Mitarbeiter findet, dann kann sich so ein Laden, so ein mittelgroßer Laden irgendwie vielleicht eine Weile tragen. Aber ich glaube, dass auch immer mehr die Sache, anglizisiert wird. Ist das ein Wort? Weil in der angelsächsischen Welt wird viel mehr riskiert, viel mehr ausprobiert. Und wenn das nach 2 Jahren nicht läuft, wird eben wieder zugemacht und irgendwas anderes versucht.
Aber wo du, also Thema Personal ist ja auch immer so eine Geschichte.
Das ist eins der größten Probleme, die wir haben.
So, und jetzt erklär mir mal Folgendes. Da wollte ich dich letztens tatsächlich sogar privat noch nachfragen, habe ich aber vergessen. Und das war nämlich auf dem Weg, als ich zu dir war, in einer etwas größeren Stadt bei dir in der Nähe, war ich in einer Burgerkette, die mit einem, ich war bei McDonald's in Euskirchen, ne? Und hab dann einen Kaffee getrunken. Ich habe wirklich nur einen Kaffee getrunken. Und da habe ich die Situation mitbekommen, das würde mich wirklich mal interessieren, da ist jemand reingekommen an die Theke und hat gefragt, ob die noch einen Job haben. Mhm. Und die Antwort war, nein, wir sind voll. Die Dienstpläne sind voll. Und das fand ich echt interessant. Jetzt muss man dazu sagen, warst du schon, ich muss dem, kann ich an der Stelle jetzt, wo ich es auch schon so laut gesagt habe, dem McDonald's Euskirchen würde ich gerne mal ein Lob aussprechen. Ich habe selten einen so unfassbar aufgeräumten, sauberen und strukturierten Laden gesehen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil die zu 100% Personal haben. Das ist wirklich ein sehr gepflegter, sehr guter McDonald's. Wobei natürlich die ganzen anderen Burgerketten auch super sind, aber... So Burger King, glaube ich. Also die sind nicht so sauber. Mhm. Nee, aber da wollte ich dich nämlich noch nachfragen. Wie kommt das, dass so eine Systemgastronomie in Euskirchen keinen Personalmangel hat?
Boah, also im Großen und Ganzen haben diese Systemgastronomen auch Personalmangel. Aber sagen wir mal so, die brauchen ja auch keine besonderen Fähigkeiten.
Ja.
Also im Grunde kannst du jeden dahinstellen, der irgendwie Burger belegt oder unter irgendeinen Grill schiebt und so. Also die Qualifikation für diesen Job ist gleich null. Und wenn du ein bisschen clever bist, dann bist du auch sehr schnell irgendwie Schichtführer oder sowas. Mhm. Insofern. Ja, also die Qualifikationen sind null. Bei einer, ich sag mal, richtigen Gastronomie, also einem richtigen Restaurant, gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also man hat Kontakt zum Gast am Tisch und der ganze Job hat ein bisschen mehr auch was mit Erklären zu tun und mit Freundlichkeit und so weiter und so fort. Wird die Auswahl geringer. Mhm.
Okay, das heißt, das ist eher so ein Problem der oberen Spitze.
Ja, was heißt nur, die obere Spitze?
Also, ja, nur, dass es das Mittelfeld nicht mehr gibt, was wir eben vielleicht...
Ja, genau.
Also, du hast das jetzt gerade so ein bisschen aufgeteilt zwischen, es wird bleiben die Systemgastronomie und irgendwelche Ketten oder ähnliche... Naja, doch, so Ketten sind ja in aller Regel Systemgastronomie, obwohl nicht immer, egal, aber ne, sowas. Mhm. Und auf der anderen Seite kleinstgeführte Inhabergeschäfte, so wie bei dir.
Wie bei mir, Und ich bin da schon, also mit 45 Plätzen bin ich da also quasi schon einen Tacken zu groß, um das wirklich alleine schmeißen zu können. Also ich müsste mich noch verkleinern, um das, sagen wir mal, so als Paar oder so.
Aber was ist denn mit dem, was ist denn mit dem klassischen Brauhaus, was, weiß ich nicht, in der Gänze 15 Mitarbeiter hat, wovon 6 in der Küche arbeiten und 9 im Service oder irgendwas?
Das sind genau die Läden, die keine Zukunft haben.
Ja? Achso, die meinst du? Ja.
Du siehst das, ist mir berichtet worden, es gibt ein bekanntes Düsseldorfer Brauhaus, das wie heißt das? Mit U.
Das Ührige,
genau, das Ührige. Da habe ich gehört.
Schumacher ist auch gut.
Schumacher soll auch gut sein, ja. Ich habe gehört, dass einige Brauhäuser in Düsseldorf und wahrscheinlich auch in Köln nicht mehr alle Räumlichkeiten öffnen, weil sie nicht mehr genügend Personal haben. Mhm. Das heißt, auch die verkleinern schon ihr Angebot, um das mit den existierenden Leuten noch durchziehen zu können.
Ich hatte die doch hier vor ein paar Wochen, war das früh in Köln, die so ein bisschen außerhalb in den Industriegebiet jetzt auch eine weitere Pendance aufmachen, aber genau nämlich in so einem Systemgastronomie-Style mit,
ja,
mit, wie war das, ohne mit Selbstbedienung?
Ja, irgendwas war da, genau, Selbstbedienung, glaube ich, ja.
Irgendwie sowas, das Konzept von vorn, also einen neuen Laden aufmachen, aber das Konzept von vornherein eben nicht wie ein Bauhaus aufmachen, sondern eher wie ein Imbiss.
Mhm. Ja, sowas werden wir in Zukunft öfter sehen.
Ja, ich überlege gerade, aber das sind natürlich alles dann eher schon wirklich so Ketten und nicht mehr inhabergeführte Läden, ne? So diese großen, die dann wirklich laufen.
Ja.
Und wo man auch hinrennt. Aber keine Ahnung, nimm mal so ein mittelgroßes Städtchen von 50.000 Einwohnern, wobei es ja schon ein großes Städtchen ist. Und da hast du einen Marktplatz und an dem Marktplatz ist doch immer so ein gut bürgerliches Restaurant, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Also läuft, ist immer voll.
Es ist eben nicht mehr voll, weil es gar nicht mehr das ist, was es mal war. Gerade in diesen 50.000 Einwohnerstädten ist ein Großteil der Gastronomie regelrecht verkommen. Also völlig unattraktiv geworden. Eher so wirklich Schnitzelbuden mit günstigen Preisen und schlechte Küche. Auch noch Inhaber geführt, aber irgendwie kann man das auch mit 2-3 Mann machen und die halten sich 2-3 Jahre und dann versucht der Nächste das mit der gleichen Karte und so. Also die geben sich die Klinke in die Hand und das kennt man ja inzwischen überall. In Großstädten sieht es noch ein bisschen anders aus, weil da hast du zumindest noch ein paar Tausend, wenn nicht sogar 10.000 Studenten, die Jobs brauchen. Es sind nicht mehr so viele wie früher, weil nicht alle Studenten mehr einen Job brauchen. Aber da wird es noch zumindest einen Teil der Gastronomie geben, die wir heute noch haben.
Was machen denn Studenten, die keinen Job brauchen?
Die kriegen von zu Hause Kohle mit. Die brauchen nicht zu arbeiten.
Gab es die nicht schon immer?
Die gab es schon immer, aber das sind insgesamt mehr geworden. Weil immer mehr, ich nenne sie mal ein bisschen abfällig, Helikoptereltern sagen, dass ihre Kinder möglichst nicht arbeiten sollen. Die sollen das Studium schnell durchziehen.
Ja gut, aber die heizen auch nur mit Mahagoni.
Ja.
Das sind ganz normale Haushalte.
Ganz normal. Ja, ja.
Ja, ich bin mal gespannt, aber kannst du denn, oder kannst du dich erinnern, gab es so ein Gastro-Ruin schon mal?
Ja, aber nicht aus den gleichen Gründen. Es gab in den 80ern, 90ern das große Kneipensterben. Mhm. Wenn man sich mal umguckt und sich noch erinnert, also allein im Dorf Nettersheim gab es, wenn ich die Geschichte richtig drauf habe, 4 oder 5 Kneipen. Bis vor 30 Jahren oder so. Mhm. Es gibt noch 2. Und das siehst du überall. Also in jedem Dorf gab es eine Kneipe, die sind alle zu. In Kleinstädten gab es 50 Kneipen, davon gibt es jetzt noch 20 und die sind leer. Mhm. Meistens haben die so lange existiert, weil dem Inhaber das Haus zum Beispiel gehört und der keine Miete zahlt und der irgendwie noch bis zur Rente durchzieht oder so. Also ist jetzt die Zahl ist spekulativ, aber gefühlt gibt es heute noch 5% der Kneipen, die es vor 30, 40 Jahren gab.
Aber ich meine, früher war ja so ein bisschen auch das soziale Leben, oder man ist ja schon in die Wirtschaft gegangen, um jetzt nicht nur sich den Kopf zuzudübeln, sondern richtig, um auch Karten zu spielen und um ja, zu sitzen und Gesellschaft zu haben. Das war so ein bisschen das ausgelagerte Wohnzimmer auch so ein bisschen.
Genau, ne? Ja. Und in der Kneipe hing auch noch ein großer Fernseher an der Wand, wo Fußball übertragen wurde und so weiter und so fort. Das versuchen die ja bis heute, aber da sitzen dann nur noch 3 Leute an der Theke und gucken Fußball, weil der Bierkasten im Keller, der Fernseher zu Hause, hat das ersetzt. Mhm.
Also, du sprichst mir aus der Seele, ich bin heutzutage auch sehr, sehr gern zu Hause. Mhm. Aber ich dachte immer, es liegt daran, weil ich alt geworden bin. Naja, wohl nicht.
Ich habe mir sagen lassen, wahrscheinlich ist da was dran, aber das Rauchverbot hat tatsächlich der Kneipenwelt den letzten Todesstoß gegeben.
Wurde ja damals immer so ein bisschen gesagt, dass das kommen wird, ne? Dass das dann aber jetzt wahrscheinlich so ist, also ich glaube, das ist so. Ja.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube es auch.
Wobei, jetzt stell dir mal vor, bei dir im Laden, ne? Hattest du deinen Laden noch rauchend? Also mit beim Essen geraucht wurde?
Nee, beim Essen nicht, aber ich habe die Raucherrunde eröffnet, wenn der letzte Tisch quasi bezahlt hatte. Oder ich hatte ja früher auch noch so ein bisschen Thekenbetrieb am Wochenende und so. Mhm. Und da wurde dann die Raucherrunde eröffnet. Da habe ich auch noch selber geraucht. Das heißt, das war natürlich auch sehr willkommen dann. Mhm.
Aber das war dann wirklich echt. Nee, aber wie lange ist denn schon nicht mehr im Restaurant? Das ist schon ewig, ne?
Das ist schon ziemlich lange. Es gibt allerdings tatsächlich, wenn ich das richtig am Radar habe, in Rheinland-Pfalz darfst du immer noch in Kneipen und Restaurants rauchen. Es gibt bestimmte Auflagen. Also du musst.
Beim Essen?
Also nicht beim Essen, du musst einen getrennten Speisesaal haben, dann darfst du im Thekenbereich rauchen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn es eine reine Kneipe ist, musst du auch einen Nichtraucherraum haben oder irgendwie sowas.
Ja, das finde ich gut. Da würde ich auch wieder anfangen zu rauchen. Wenn man das machen dürfte.
Ja, aber du gehst doch gar nicht mehr in die Kneipe.
Ja, da würde ich auch wieder in die Kneipe gehen. Da würde ich den Fernseher wieder in die Kneipe hängen. Ich habe den ja damals extra abgeschraubt.
Ach so, ja, ja.
Ah, nee, aber da müsste ich jetzt anfangen, Fußball zu gucken, ne? Mhm. Ah, nee, weiß ich nicht. Mhm. Jut, machen wir mal hier die nächste Frage. Die ist an uns beide. Jetzt bin ich mal gespannt. Könnt ihr mit Stäbchen essen?
Ja, kann ich.
Kannst du?
Aber ich kriege immer einen Krampf in der Hand, weil ich das nicht gewohnt bin.
Ja, aber so. Isst du denn, also ich kann nicht mit Stäbchen essen. Ich weiß, wie man die hält, aber ich habe das genau, dass ich finde es halt, es ist so abwegig, als würdest du mit einem Kugelschreiber eine Suppe essen, finde ich. Es macht gar keinen Sinn. Du kannst mir nicht erzählen.
Es macht nur Sinn in Verbindung mit dem Essbehälter, aus dem du isst.
Nein.
Kein Chinese oder wer auch immer mit Stäbchen sonst noch so isst, würde jemals von einem europäischen flachen Teller irgendwas mit Stäbchen essen. Das kann nicht funktionieren.
Nee, aber auch aus einem höheren. Du meinst jetzt so ein höherwandiges,
schaliges. Ja, so eine Schüssel oder so. Man braucht eine Wand, um ordentlich mit Stäbchen essen zu können. Und die haben ja die Schüssel auch in der linken Hand. Das heißt, die steht nicht auf dem Tisch, notwendigerweise, sondern du kannst die durchaus auch in die Hand nehmen und dann mit Stäbchen essen. Also das ist eine völlig andere Art zu essen. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, in ein deutsches China-Restaurant gehst, du kriegst einen normalen Teller und dann legen sie dir neben Messer und Gabel auch noch zwei Stäbchen dahin, nehme ich die auch nicht.
Nee, das also wie gesagt, weil du hast Stäbchen und diese wahnsinnig genialen und nicht mehr zu verbessernden Werkzeuge, Messer, Gabel, Löffel da liegen. Also die könntest du ja nur noch verbessern, indem du die sinnvoll zusammen kombinierst. Geht nicht. Ja. Gab es manchmal in so Campingzubehör, gibt es ja manchmal die Versuche, das zu kombinieren, ja, dass du vorne so Zacken am Löffel hast, ist alles albern. Brauchst du nicht. Aber natürlich nimmt man da nicht zwei Holzstäbe.
Eher nicht. Und,
nee, und auch wenn du aus einer hochwandigen Schale oder so isst, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du besser mit Stäbchen essen kannst, als wenn du einen Löffel in die Hand nehmen kannst. Jetzt sag mir nicht, das kann sich so ein Chinese nicht leisten. Ich verstehe es nicht. Und es, also, und was mich, und lasse machen, denke ich ja immer, ne? So, da drüben sollen sie machen.
Ja.
Wo ich aber richtig sauer werde, sind so in Köln, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die Kette heißt. Das ist hier so ein Sushi-Bumster, die so einen tief asiatisch machen, ist aber am Ende des Tages doch eine Kette und es arbeiten nur deutsche Studenten da. Und da bekommst du noch nicht mal Löffel, Gabel, Messer. Du kriegst die Stäbchen dahin geworfen, dann fragst du nach vernünftigem Esswerkzeug für deine Suppe oder irgendwas.
Und da gucken die dich ganz lange verächtlich an.
Ja, und dann saß ich da letztens und hab mit so einem Teelöffel, also letztens jetzt auch schon ein Jahr her oder so, hab mit einem Teelöffel mein Reis mit Curry gegessen. Also wirklich, und da bin ich sauer. Also, kein Mensch, wenn du jetzt in den Baumarkt gehst und fragst, wo habt ihr denn die handbetriebenen Bohrmaschinen? Dann werden die sagen, haben wir nicht mehr, weil es gibt mittlerweile was Besseres. Hier dürfte ich mal zeigen, wir haben hier mit Akku, wir haben hier welche mit Kabel dran, die steckt man in eine Steckdose. Die mit der Kurbel an der Seite haben wir nicht mehr, weil da hat man sich so wehgetan und die brechen immer ab. Und jetzt könnte ich dir noch ganz viele andere Beispiele. Was soll das mit den Stäbchen?
Das ist eine andere Kultur.
Aber die haben doch auch damals von einem Handbohrer auf einen Akkubohrer umgeschwenkt. Oder ich glaube nicht, dass so der gemeine Chinese, und mit dem gemeinen Chinesen meine ich jetzt natürlich sämtliche fernostasiatischen Länder, die gerne mit Stäbchen essen, was sie ja auch gerne machen sollen. Aber die bohren ja auch nicht mehr mit einer Kurbel.
Die lachen über uns, weil wir zwei Hände zum Essen brauchen. Die brauchen nur eine.
Pass mal auf, jetzt zum Löffel. Wenn du zwischen Gabel, Messer und Löffel, zwei davon musst du für immer wegschmeißen. Womit sieht man dich in Zukunft immer essen?
Das ist eine schwierige Frage.
Nee. Ich kann mit einer Hand essen und zwar alles mit dem Löffel. Alles. Man kann alles mit dem Löffel essen.
Auch dein geliebtes Steak.
Ja. Wenn es sehr, sehr gut ist, wenn es sehr, sehr gut ist, dann kann man das auch abtrennen. Aber selbst mal jetzt so ein Schnitzel, kannst du mit einem Löffel abtrennen, zerteilen?
Ja. Ja.
Brauchst du auch nur, also ich halte meinen Löffel auch nur mit einer Hand. Ich finde diese Argumente, die laufen bei mir komplett ins Leere. Das ist das sehe ich nicht.
Ja, dich werden wir wohl nicht mehr überzeugt kriegen, mal mit Stäbchen zu essen.
Nein, ich habe hier aber zu der Frage, gibt es hier eine Folgefrage. Sushi selbst machen, Fragezeichen. Hast du schon mal Sushi selbst gemacht?
Einmal, vor nicht allzu langer Zeit, nämlich zu Weihnachten. Und das war super.
Echt?
Ja. Das war richtig geil.
Aber nur diese Rollen mit der Alge drumherum?
Hauptsächlich, ja.
Maki, oder wie
heißt das? Makis. Ja, richtig gut. Brauchst du den richtigen Reis natürlich. Mhm. Brauchst diese Maki-Blätter und diverse leckere Sachen. Also gut.
Die wegen der Aktion oder weil es dann auch super gut schmeckt?
Nee, weil es tatsächlich ziemlich gut schmeckt. Also ja, also ich selber herstellen ist jetzt nicht so geil. Ich meine, es hat nichts mit Kochen zu tun, eher mit zusammenrollen eben. Mhm. Aber es ist verdammt lecker.
Ich weiß, ich kann das ja immer nur so bedingt irgendwie befriedigen. Ne? So ein reines Sushi mit, wo man irgendwelche gefüllten Reisdinger, Kügelchen nenne ich es mal, oder Rollchen in Sojasauce und Wasabi reindippt. Ich finde, das ist so als Vorspeise oder so gut oder für so zwischendurch, aber ich finde so als Hauptgericht finde ich es immer ein bisschen schwierig.
Ja, wenn man genug davon bestellen kann oder so, dann ist das schon ganz lustig. Also ein bisschen wie Metze oder keine Ahnung, irgendwelche Vorspeisen, Tapas essen oder so. Hm. Ist mal was anderes.
Ja, aber eben, deswegen frage ich mit dem Selbstmachen. Ich habe auch vor, das ist aber jetzt 20 Jahre her, habe ich mal Sushi selbst gemacht. Und da weiß ich, das war im Prinzip ganz gut, außer dass zu viel Reisessig verwendet wurde in dem Reis und dass diese Algenblätter einfach wahnsinnig zäh waren.
Das waren sie bei mir nicht.
Die werden wahrscheinlich noch eingeweicht oder so, ne?
Boah, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Nee.
Nee?
Nee. Vielleicht gibt es welche, die man noch einweichen muss und du hattest die und wusstest das nicht.
Hat doch total geknistert beim Kauen. Nee, ich weiß es nicht.
Frage an Daniel habe ich hier. Wie viel klaut die TV-Branche von ausländischen Formaten? Und wer sind die Vorreiter? Das heißt, wo kommen die originalen Formate überhaupt her?
Was meinst du denn mit klauen? Weil ja, klauen so, ist nicht so einfach.
Nehmen wir jetzt nur mal die Sachen, an denen du beteiligt bist oder warst.
Mhm.
Direkt oder indirekt. Also hier, wie heißen die ganzen Sachen? Dingens in Paradise und
Bachelor in Paradise.
Bachelor in Paradise.
Und der Golden Bachelor.
Der Golden Bachelor. Oder du hast ja auch als Kameramann Sachen gemacht wie Deutschland sucht den Superstar, war es das?
Auch das, ja.
Auch das.
So, also deswegen frage ich nach Klauen. Klauen ist fast nicht möglich, weil.
Also ich vermute mal, mit Klauen ist nicht gemeint, illegitim einfach einen Abklatsch produzieren, sondern wahrscheinlich lizenzieren.
Genau, also das sind so TV-Formate, also TV-Sendungen. Grundsätzlich sind zu 99% sind das Lizenzprodukte. Sprich.
Ich hab mich schon oft gewundert, nachdem ich erfahren habe, dass das gar keine originale deutsche Produktion war. Selbst dein Hauptaugenmerk mit Horst Lichter.
Bares Ferraris.
Bares Ferraris ist auch lizenziert, oder?
Nee, weil das hatte ich in dem Fall nämlich nicht.
Ah, okay.
Bares Ferraris ist lizenziert nach ins Ausland.
Stimmt, so war das. Ja, das
ist tatsächlich das, lizenziert raus. Mhm. Wobei es natürlich Parallelen im Ausland gibt, die, aber das, wie gesagt, das ist eine andere Lizenz und das hat wirklich fast, das ist wie auf dem Patentamt. Und diese Lizenzgebühren und die Auflagen, die dahinter stehen, die sind teils enorm. Das heißt, wenn du dir als Sender in Deutschland eine Lizenz für ein TV-Format kaufst, um das zu produzieren, dann mit einer Produktionsfirma in Deutschland zusammen umzusetzen, ist das in Teilen an unfassbare Auflagen gekoppelt. Bis hin sogar natürlich, dass die Lizenzgeber aus dem Ausland dann an der Vorbereitung zumindest in abnehmender Art und Weise beteiligt sind, zu Produktionsbeginn und zu Produktionsabschluss im Zweifel sogar persönlich vor Ort sind, um Besuch abzustatten. Natürlich oft in beratender Tätigkeit, um zu sagen, wie hier und da vielleicht was besser geht oder so, aber auch um die Lizenz und den Namen dahinter zu wahren. Also eins der bekanntesten Beispiele, was das angeht, ist sicherlich die Endemol-Familie. Ne? Also
ja.
Endemol, die ja wahnsinnig viele, unfassbar viele TV-Lizenzen in die Welt rein lizenziert haben. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Simon Cowell. Also das ist der Erfinder und Hauptjuror von den Originalformaten von Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent zum Beispiel. Mhm. Also der da auch bis heute noch in der britischen und ich glaube auch in der amerikanischen Jury sitzt. Und wirklich diese Lizenzanforderungen, die dahinter stehen, die sind, also das sind bücherweise. Mhm. Was da alles, also du kannst dann, wenn du das in Deutschland lizenzierst, kannst du nicht sagen, wir ändern das Logo jetzt mal nach Gutdünken. Ja. Oder wir ändern die Herangehensweise an an das Showende oder so, nach so wie wir das jetzt gerade haben wollen, wenn du das Produkt kaufst. Das ist so ein bisschen so, als würdest du einen Zaubertrick kaufen, ne? Aus dem Magic Circle. Dann kaufst du das Produkt so, wie es ist, und wenn du da große Änderungen dran machen willst, ja, muss man da drüber verhandeln.
Wollen die Lizenzgeber auch zum Beispiel mitreden, wer in der deutschen Jury sitzt?
Das kann ich dir so nicht hundertprozentig sagen, weil die können da ja gar nicht so mitreden, weil die Charaktere ja nicht kennen. Aber die können bestimmt, sind teilweise da Anforderungsprofile hinterlegt, welche Charakterköpfe in einer Jury sein müssen, um die Jury voll zu besetzen. Also sprich, der eine Meckerkopf, die schöne Blondine und der, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Naja.
Also das
Die vielleicht geht es auch ein bisschen um den Status der Person
oder im
öffentlichen Leben in Deutschland zum Beispiel.
Also mit Sicherheit, ne, dass da solche Sachen sind auf jeden Fall.
Mhm. Wow.
Oder du oft ist das auch so an Jahre gekoppelt, zum Beispiel. Also das, wenn jetzt, ich weiß es gar nicht, Wer wird Millionär, habe ich jetzt nur mal als Beispiel, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer dahinter steht. Aber es ist ja auch kein deutsches Format. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ich nehme das nur als Beispielformat, wenn jetzt RTL sagen würde, wir senden jetzt mal ein Jahr lang nicht, dann könnte das sein, also es kommt dann auf einen Lizenzvertrag an, das könnte dann sein, dass RTL die Lizenz an Wer wird Millionär verliert oder das Alleinnutzungsrecht und das dann ProSieben kommen könnte und sagt, ja, dann nehmen wir das jetzt.
Ja.
Und zack, läuft nämlich dann auf einmal Wer wird Millionär auf ProSieben. Wo sich natürlich, gerade bei solchen, bei diesen Master-großen Formaten, wird sich natürlich jeder die Finger lecken, wenn so ein Lizenzrecht mal ausläuft. Da könnte ich jetzt Beispiele nennen, mache ich aber nicht, weil das ist, sind so große Internas, aber ich kenne Beispiele, dass teilweise Lizenzgebühren für Sendungen bezahlt werden, obwohl die in diesem Jahr nicht ausgestrahlt werden, nur um die Lizenz zu behalten, um das dann im nächsten, übernächsten Jahr eventuell wieder machen zu können.
Ja.
So, glaube, ne? Also, ich gerne. So, und ich, da kann ich dir auch überhaupt gar nicht sagen, was da für Summen hinterstehen, aber da wir ja in aller Regel da über Privatsender sprechen mit entsprechenden Werbeeinnahmen dahinter, müssen das ja unfassbare Summen sein, zu sagen, es lohnt sich in diesem Jahr zu sagen, wir setzen mal aus, weil die Werbebranche gerade so schlecht ist, wir können nicht so viel Werbung platzieren, um das zu produzieren und zu Geld zu machen, aber wir zahlen trotzdem die, ich weiß nicht, Hunderttausende Millionen, ich wirklich keine Ahnung, an Gebühren an den Lizenzgeber, um das zu behalten, damit das nicht am Ende des Tages irgendjemand anders macht.
Mhm. Ja, klar.
Ja, ja. Wie war die Frage eigentlich?
Hast du erschöpfend beantwortet, bis auf den zweiten Teil, wo die originalen Formate herkommen, aber du hast De Mol natürlich schon erwähnt.
Ja, ansonsten diese ganzen Couple-Shows, Bachelor und so, das sind alles Amis. Mhm. Frankreich ist ein sehr großer Erfinder oder ein sehr großes Erfinderland tatsächlich. Mhm. England, also wirklich, das ist USA, England, Frankreich, Deutschland darf man auch immer nicht vergessen, das sind wirklich viele, viele Formate, die auch in Deutschland erfunden wurden. Nur wenige schaffen es natürlich, aus Deutschland rausverkauft zu werden. Mhm. Weil die Deutschen sind schon, was den Fernsehgeschmack angeht, nicht ganz global kompatibel.
Ja.
muss man jetzt, also es gibt, wie gesagt, immer so Ausnahmen. Aber da ist das schon einfacher, Sachen aus dem Ausland einzukaufen.
Das trifft ja auch sehr auf die Musikbranche zu. Ne?
Was zum Beispiel, nur ganz kurz nochmal zurück zum Lizenzprogramm, was natürlich auch so eine lizenzgebende Möglichkeit ist, das ist jetzt gerade aktuell immer so ein bisschen, oder wird im Moment versucht, viel umzusetzen, ist die sogenannte Hub-Production. Dass nämlich zum Beispiel ein Lizenzgeber XY sagt, wir bauen jetzt, ich bleibe jetzt mal bei Wer wird Millionär, wir bauen jetzt in Portugal, in Griechenland, in, nehmen wir mal Bochum. Wir bauen jetzt mal in Bochum das Werbe-Millionär-Studio auf. Und ähnlich wie beim Dschungelcamp kommt in dem einen Monat Günther Jauch da rein und dann steht da hinten Werbe-Millionär. Im nächsten Monat kommt der französische Günther Jauch da rein und dann steht da hinten etwas auf Französisch. Und im nächsten Monat kommt der Inder da rein. Mhm. Und fliegt seine Leute an. Was hat man davon? Man spart unfassbar viel Geld, nämlich einmal für den Auf- und Abbau, für die ganze Crew, sondern, ne, weil alles an einem Ort ist, alles einmal beschäftigt. Das heißt, jedes Land für sich spart total Geld. Mhm. Der Lizenzgeber reibt sich die Hände, weil er das Zeug dreimal verkauft hat, aber eben hat mehr Abnehmer, weil die Leute sagen, ist ja günstig zu produzieren.
Baut der Lizenzgeber diese Hubs und vermietet die dann?
Nee, nicht unbedingt. Also es ist oft, dass dann das eine Kooperation aus den zu produzierenden Ländern ist, die das mit aufbauen. Oder ein Land ist dann quasi der Hauptproduzent, der dann vermietet.
Okay. Hm.
Aber auch da, es kommt immer drauf an. Aber dadurch, da das Geld im Moment knapp ist, versucht man natürlich genau wie in der Gastrobranche an jedem Ecke und Ende irgendwelche Möglichkeiten zu finden, Sachen zu bündeln und ja, in dem Fall dann, oder oft dann auch vielleicht jetzt so internationale Koproduktion. Hm.
Die TV-Branche ist ja ähnlich personalintensiv wie die Gastrobranche, ne? Also es hängt ja alles an Mitarbeitern.
Ja, nur dass gerade die TV-Branche, nehmen wir jetzt mal den fiktionalen Filmbereich, gerade die TV-Branche leidet ja aktuell auch sehr unter den technischen Entwicklungen. Dass man sehr viel, also hätte vor 20 Jahren gesagt, dass man so eine Produktion wie Golden Bachelor mit Personenanzahl XY produzieren kann, hätte dir jeder einen Vogel gezeigt.
Weil es
also wie viel mittlerweile
sind als erwartet.
Ja. Wie viel mittlerweile von einer Person technisch, also ich kann jetzt nur aus der technischen Ecke sprechen, aber wie viel technisch von einer Person übernommen wird heutzutage, was früher noch 2-3 Personen waren.
Ah, okay.
Das ist schon, und das ist nämlich auch so eine Sache, das ist nämlich auch nicht rückgängig zu machen, weil jetzt sieht man ja, es funktioniert so, die Technik ist soweit, es funktioniert und selbst wenn irgendwann wieder mehr Geld da ist, dann wird das Geld woanders hinfließen, aber nicht mehr in mehr Personal, weil warum? Dann kann man eher mehr produzieren und schneller produzieren, keine Ahnung, aber
ja.
Das muss einem klar sein, wenn man den Schritt geht, Personal einzukürzen, weil irgendwann heißt es, ja, aber geht doch.
Ja, genau. Aber nur da, wo die Technik zur Verfügung steht. Ne?
Ja, aber die ist ja da. Technik ist da, ist bezahlbar und ist zuverlässig.
Ja, das ist ja
auch so. Und mit den Worten unseres Technikdisponenten mal zu sprechen, der damals auch gefragt wurde, ob der sich vorstellen könnte, bei uns die Personaldisposition zu machen. Der sagte, nee, habe ich nicht so Lust drauf, weil Technik gibt keine Widerworte. Ne? Da kann man sich mal, Technik funktioniert oder funktioniert nicht. Und wenn die nicht funktioniert, kaufst du neue. Ja. Mit Menschen musst du immer diskutieren. Genau. Egal, wie viele da sind. So, guck mal, jetzt haben wir uns schon wieder hier in Rage gequatscht, haben nur ungefähr 3,5 Fragen beantwortet.
Ja.
Glaube ich. Macht gar nichts. Wir können immer mal wieder ein Fragenspezial dazwischen werfen, wenn du nicht mehr weißt, wie man über Cholesterineier spricht.
Ja.
kann man gut und gerne machen. Ja. Dann machen wir die nächste Frage einfach bald.
Würde ich auch sagen. Dann sammeln wir wieder ein paar. Und kommen darauf zurück.
Ja, ich habe jetzt hier, ich gucke nochmal eben gerade durch, ich habe hier noch eine, die ist super. Ich habe vielleicht nehme ich die einfach mit noch in nächste Woche mit rein. Ich habe hier eine richtig gute Frage noch, aber die wird jetzt den Rahmen vollkommen sprengen, deswegen nehme ich sie mit. Ich würde einfach sagen, hoffentlich habt ihr jetzt keine blutenden Ohren, weil wir so viel gelabert haben, habe ich das Gefühl. Du guckst gerade so fragend. Ich winke einfach in die Runde, du überlegst noch ein bisschen, ich überlasse dir die letzten Worte, überlegend und verabschiede mich bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ich frage mich, wovon Daniel redet, weil labern tun wir doch jede Woche eine Stunde lang. Wir haben doch heute nicht mehr geredet, oder? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich jetzt noch um die Technik hier. Denn die gibt keine Widerworte. Malet Jod, schwenkt der Hut. So, 6, 5,
4,
rein. Scheiße, ich hab den Faden verloren. Rückwärts zählen ist schwierig. 6, 5, 4, 3, 2, 1.